Willkommen bei der Gesundheitszone bei unserem nächsten Podcast. Wir haben heute tatsächlich mal einen Gast, Steffen Lüder. Herzlich willkommen, Steffen. Wir freuen uns sehr, dass du heute unser Gast bist. Ja, du bist Kinderarzt in Berlin-Hohenschönhausen. Ich tatsächlich kenne dich. Ich habe das heute nochmal nachrecherchiert. Ich habe 2015 oder 14 das erste Mal ein Seminar bei dir mitgemacht, und zwar ging es da um eine Praxisgründung. In der Zwischenzeit hast du irgendwie ein Buch geschrieben. Das haben Katrin und ich mit großer Freude beide gelesen. Genau, und freuen uns sehr, dass du heute einmal ja mit uns quasi den Podcast begleitest. Und ja, wir würden dich eigentlich gerne bitten, dass du dich vielleicht einmal kurz vorstellst, sagst, was du machst, und vielleicht dann im Anschluss auch, wie du darauf gekommen bist, dieses Buch zu schreiben.
Ja, da könnte ich ja jetzt schon eine ganze Stunde alleine reden. Ich bedanke mich erstmal für eure Einladung. Ist so zum ersten Mal, dass ich so einen Podcast mitmache. Ist also ein ganz spannendes Experiment für mich. Ja, also ich bin 2008 in die Praxis gegangen, also nach 16 Praxisjahren schon ein bisschen reichlich erfahren. Damit gehöre ich schon quasi auch zu den alten weißen Männern. Ich bin in die Praxis gegangen, wie viele. Mir hat es in der Klinik nicht mehr so richtig gefallen. Mein Chefarzt ging mir auf die Nerven und da habe ich gedacht, werde ich mein eigener Chef, das ist ja alles viel besser. Und da habe ich eine Praxis übernommen, die 6 Kilometer von zu Hause weg war. Damals noch kleiner und übersichtlicher von der Fallzahl. Im ersten Quartal habe ich 918 Kinder gesehen. Das ist jetzt nicht mehr so. Ich bin Feldwald-Wiesen-Kinderarzt. Ich sage mal, ich kann nichts und mache alles. In meinem Gebiet ist die kinderärztliche Versorgung eher ein bisschen schlechter. Als ich angefangen habe, waren wir hier in Nord-Hohenschönhausen 6 Kinderärzte. 2016 war ich dann der letzte Kinderarzt. Das heißt, die Arbeit hat sich alles ein bisschen verdichtet. Zudem ist seit 2015, 16 mit zunehmender Anzahl von Flüchtlingen hier so eine Gentrifizierung eingetreten, dass mittlerweile 2 Drittel meiner Patienten Kinder sind, deren Eltern eher schlechter oder gar nicht Deutsch sprechen. Und bei den neuen Babys ist fast 80% Ausländeranteil. Aber es macht mir Spaß. Und dann ist es ein anderes Arbeiten. Man wuselt sich da auch durch. Und ja,
Ja,
so bin
das ist,
ich in der Praxis.
ja, finde ich irgendwie schon mal super interessant, auch die Entwicklung, die du so beschreibst. Und in deinem Buch schreibst du ja auch, wie viele Fälle du jetzt im Quartal hast. Das finde ich halt irgendwie beeindruckend. Vielleicht kannst du dazu einmal sagen, genau, wie viel das jetzt sind und wie du das überhaupt schaffst als, ja, alleiniger Arzt in
Ja,
der Praxis.
also ich bin allein als Arzt. Ich habe 3 MFAs und sozusagen jetzt noch einen Helfer eingestellt nach Endbudgetierung. 2 sind immer da und wir sind einfach schnell. Wir arbeiten durch Schnelligkeit. Mittlerweile habe ich circa 170, 180.000 Arzt-Patienten-Kontakte. Das heißt, da hat man sozusagen ein hohes Wissen allein in der Blickdiagnostik erworben, sodass man quasi rechts und links, rot und weiß oder die Spreu vom Weizen relativ schnell trennen kann. Es muss hier auch schnell gehen. Wie gesagt, 918 Kinder in meinem ersten Quartal, das war das Herbstquartal 2008. Jetzt im ersten Quartal 2014 waren es 2059 Kinder und Jugendliche, die da waren, die in 25 Stunden pro Woche ohne Überstunden zu sehen und durchzuschleusen, bedarf einer gewissen Logistik. Ich sage ich immer, ich bin der faulste Kinderarzt Deutschlands, aber vielleicht gut organisiert. Wir arbeiten ganz viel mit Textbausteinen. Ich schreibe kaum noch. In meinem Sprechzimmer ist immer eine Helferin, ein Helfer da. Wenn ein Kind kommt, quasi Husten, Schnupfen, Heiserkeit, das Vierjährige, wird standardmäßig untersucht und dann gehe ich eben AZ stabil. Wie sind die Konjunktiven? Wie sind die Lymphknoten? Wie sind die Ohren? Wie ist der Rachen? Wie ist die Lunge? Zack, 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 zack. Ich untersuche, sage den Status laut in den Raum. Die Mutter freut sich, wenn sie es hört, und die mitschreibende Kraft notiert das. Nebenbei ist dann vielleicht der Krankenschein oder das Rezept schon ausgedruckt. Und wenn ich mich setze, ist quasi alles erledigt. Und so braucht ein Kind mit einem banalen Infekt 2 bis 4 Minuten.
Ja, das klingt großartig. Und ich sag mal, das hat ja vielleicht auch nicht von Anfang an so geklappt. Ich sage es mal, ich gehe mal auch auf diese Google-Bewertung ein. Man kriegt ja auch irgendwie immer so
schnell Bewertung als Arzt, ob man nun will oder nicht. Und man kann es nicht jedem recht machen. Und das ist dann ja auch oft, man wird durchgeschleust und so weiter. Das finde ich auch völlig, also in Ordnung, weil es geht ums kranke Kind und das qualifiziert einen auch nicht, wie lange man da redet. Nur wie hast du das deinen Eltern beigebracht? Oder also, das würde mich mal interessieren. Man kann die ja nicht rausschmeißen. Also ja, das würde mich schon interessieren. Oder sind die einfach so, dass die das dann akzeptieren und auch gehen und genau nicht noch 87 Fragen stellen, wenn es eigentlich nur um eine Impfung oder, keine Ahnung, eine Warze am Fuß geht? Das fällt mir oft schwer, mich da abzugrenzen und mich auf die Sache zu beziehen. Genau.
Ja, da ist mein Standardspruch, der Fisch stinkt am Kopf zuerst. Für euch Kieler vielleicht ein gutes Beispiel. Und wer ist der Kopf des Fisches, ist der Praxisinhaber. Wenn es um eine Warze geht, dann schaue ich mir die Warze an. Es sage, es ist eine Dornwarze. Sie erhalten jetzt ein Mittel XY. Dann druckt die MFA schon das Rezept aus. Ich sage, jeden Abend 2 Tropfen auf die Warze, kleines Pflaster drüber. In den nächsten 3-4 Monaten wird sich die Warze langsam anfangen zu lösen und abfallen. Wenn das Mittel schon vorher alle ist, kriegen sie ein neues. Fertig.
Okay, und für mich mal ganz kurz, auch als Praxis ja noch nicht so lange Inhaberin, wie genau sind denn deine Zeiten? Also wie viele Stunden zum Beispiel am Vormittag arbeitest du und wie viele Patienten siehst du denn da in der Zeit?
Also
zahlenmäßig.
Ja, ich arbeite montags und donnerstags von 8 bis 12 und 15 bis 18 Uhr und Dienstag, Mittwoch, Freitag von 8 bis 12.30 Uhr. Einlass ist bis eine halbe Stunde vor Sprechstundenende. Danach gehen die Türen nur noch nach außen auf. Ausnahme, eine Mutter ruft an, schwer krankes Kind, quasi der Asthmaanfall etc. pp. Aber wenn man ehrlich ist, dieses schwer kranke Kind, was so spät kommt, kommt einmal im Jahr. Die meisten Spätkommer sind die, die immer zu spät kommen. Ja, knallharte Erziehung. Und wer zu spät kommt und ich rausgucke und das Kind steht da und atmet, dann kann es auch am nächsten Tag wiederkommen. Konsequent.
Und wie viele Patienten siehst du dann am Tag ungefähr? Was würdest du sagen?
Kann ich sagen. Also am Donnerstag war ein moderater langer Tag, 72 Kinder in 7 Stunden, also 10 pro Stunde. Mein absoluter Rekord, November vor anderthalb Jahren, 147 Kinder ohne eine Überminute. Wir sind pünktlich nach Hause gegangen. Das sind ja dann so die Wellen, wenn die Kinder immer dasselbe haben, ja? Musst du halt standardmäßig durchgucken und aufpassen, dass du nicht den oder deine übersiehst, die dann doch eine Meningitis oder eine Pneumonie hast. Fokussiertes Untersuchen. Wer mit Husten kommt, muss eben die Lunge untersucht werden, aber nicht zwingend das Ohr angeguckt werden.
Okay, und Vorsorgen gibt's ja auch, also diese Gesundheitsvorsorgen, genau, das ist ja am Anfang, wenn die kleinen sind, ich sage es jetzt mal für die Allgemeinheit, so ein bisschen diese U3, dann kommt eine U4, bis die 1 sind, dann eine U6. Wie viel Zeit planst du da ein, genau?
Also mein Running Gag ist ja dann immer, warum heißt es U3, U4, U5? Na, unter 3 Minuten, unter 4 Minuten, unter 5 Minuten ist natürlich eher ein Running Gag, aber man muss natürlich unterscheiden. Meine ausländischen Familien haben eher mehr Kinder als die autochthone Bevölkerung. Und beim dritten oder vierten Kind, wenn eine Mutter voll stillt, dann läuft das einfach glatt durch, ja. Und wenn die Mutter stillt, dann stillt sie. Und wenn sie eine Flaschennahrung gibt, gibt sie eine Flaschennahrung. Also draußen wird das Kind gemessen, gewogen. Es kommt rein. Ich untersuche das Kind. Da brauche ich ja im Prinzip nur 2-3 Minuten zum Untersuchen. Dann wird gesagt, der nächste Termin wird die Impfung bei mir sein. Der Mittwoch, der auf die U3 folgt, wird die Hüftsonographie in der kollegialen Praxis gemacht. Also die gehen immer Mittwoch 12.30 Uhr dahin. Die Eltern müssen nicht mehr anrufen, die kriegen den Überweisungsschein, fertig. Und wenn es glatt ist, ist die U3 nach 5, 7 oder 9 Minuten wirklich fertig.
Ja, spannend. Und so Aufklärung, ich sage jetzt mal sowas wie Beikostaufklärung, Impfaufklärung. Machst du das? Dokumentierst du das? Gibst du es nur schriftlich? Da gibt es ja auch rechtliche Vorgaben, sag ich mal.
Also für Beikostaufklärung gibt es keine rechtliche Vorgabe. Die Eltern sollen stillen, solange es geht. Wenn nicht gestillt wird, gibt es eben eine Ersatzflasche. Und ab 4 Monaten kann man, wenn Mutter und Kind so will, Beikost geben. Punkt aus. Welche Milchnahrung sie nehmen, ist mir völlig Wumpe. Der Supermarkt bietet 10 Sorten an und da entscheidet man sich für eine. Alle Babynahrungen sind völlig gleich im Kaloriengehalt. Das, was da ein Unterschied drin ist, ist Marketing-Gedöns. Ja, also auch mit der billigsten Nahrung vom Discounter wachsen und gedeihen die Kinder. Für die Impfung, die kriegen einen Impfaufklärungsbogen vom Deutschen Grünen Kreuz mit. Die kaufe ich in rauen Mengen, kostet immer 10 Zettel. Die Eltern kreuzen darauf an, dass sie dann mit der Impfung einverstanden oder nicht einverstanden sind oder keine Fragen mehr haben. Wenn das Kreuz drauf ist, ich habe keine Fragen, was soll ich denn dann noch sagen? Ja,
ist gut.
Und wenn du jetzt fragen würdest, wie viele Eltern haben denn aufgrund dieses Aufklärungsbogens mir schon mal proaktiv eine Frage gestellt, dann kann ich es dir sagen, jetzt bei über 40.000 Impfungen gab es eine Frage zu einer Meningokokkenimpfung aufgrund dieses Aufklärungsbogens.
Ja, das ist also spannend. Also ich glaube, das ist schon.
Und bei mir wollen die Eltern geimpft werden. Die ausländischen Eltern fragen schon wieder nach, haben sie auch die Impfung im Winter gegen Erkältung oder gegen Schnupfen? Also bei mir wird geimpft, wer auf dem, nicht bei drei auf dem Baum ist und eins und zwei wird nicht gezählt. Google-Bewertungen sind dann ganz toll. Wenn dann schon drinne steht, ihr hasst Antibiotika und ist Impffanatiker, dann ist doch die Sache schon mal klar. Weil die Eltern, die dann überhaupt nicht impfen wollen, verirren sich nicht zu mir oder sind relativ schnell wieder weg. Wir haben 399 Kinderärzte in Berlin und dann sage ich eben, impfen Sie nur die Kinder, die Sie behalten wollen.
Und hast du denn tatsächlich diese Patientenzahl jedes Quartal oder ist es bei dir dann auch schwankend? Und was mich nochmal interessieren würde, du hast am Anfang erzählt, dass bei dir in der Region vorher mehr Kinderärzte da waren. Die sind jetzt alle nicht mehr da. Wie erklärst du dir das? Wie kommt das?
Na, A, gehen Kinderärzte in Rente und es kommt keiner nach. Zwei haben ihre Praxen an große Ketten verkauft, an Vivantes oder Helios, die Sitze verlagert haben. Zwei Kinderärzte sind in einen anderen Stadtbezirk gezogen und eine Kollegin hat ihre Praxis ganz zugeschlossen, ohne Nachfolger, also sozusagen Sterben in Schönheit, der Letzte macht das Licht aus. Im April letzten Jahres sind zwei, oder erst eine, dann eine zweite Kollegin dazugekommen. Der Sana-Konzern hat ein MVZ aufgemacht. Aber ja, das ist also nur 500 Meter weg, aber eine doppelte Praxis mit zwei Teilzeitangestellten Ärzten ist keine Konkurrenz.
Und genau, ist es auch so, jetzt ist ja diese Entbudgetierung gekommen, sprich alle Patienten kannst du auch abrechnen. Und wie ist es so, nimmst du alle Neupatienten noch auf?
Fragst du da? Nein, das geht ja gar nicht.
Nee, darum.
Also im Winter haben wir ja regelhaft montags und donnerstags an den langen Tagen 100 Patienten. Und 100 Patienten ist nicht schön. Das ist Arbeit, das ist Stress. Und zwischendurch weiß man nicht mehr, hat man denn schon seinen aus dem Kaffee getrunken oder steht er noch von gestern da? Nein, also ich habe eine Karte an der Wand, Stadtbezirkskarte, da ist eine schwarze Linie um drei Postleitzahl oder dreieinhalb Postleitzahlgebiete gezogen und werden in Postleitzahlgebieten 1301, 57, 59 oder 1303, 53 nördlich des Malchower Weges wohnt, der wird genommen. Wer außerhalb wohnt, wird gesagt, da und da und da sind andere Ärzte. Und wenn die Eltern sagen, ja, die nehmen ja aber keinen, dann kann ich auch nicht dafür. Die einzige Ausnahme, die ich mache für Menschen außerhalb des Gebietes, sind keine Privatpatienten, sondern sind Kinder von MFAs, Krankenschwestern oder Ärzten. Gerade bei MFAs und Krankenschwestern sage ich, die müssen einen Vorteil haben in ihrem Scheißjob, dass sie im medizinischen System besser bedient werden. Und ich sage mal witzig, wenn ich später mal im Pflegeheim bin, will ich die Schnabeltasse als Erste haben.
Ja, das finde ich einen guten Ansatz, ehrlich gesagt. Und eine Frage hätte ich noch zu der Entbudgetierung. Die hatte Katrin ja gerade erwähnt. Ich persönlich muss sagen, wir haben da nicht so richtig viel von bei uns in der Praxis, außer wir könnten halt noch mehr arbeiten im Prinzip. Also ja, was sagst du dazu?
Also ich habe sehr viel davon. Dadurch, die Berliner Kinderarztpraxis im Durchschnitt hat 1.000 bis 1.100 Scheine im Quartal. Ich habe 1.700 bis 2.000 Scheine im Quartal. Ich liege also 70-100% drüber. Das hieß, früher war ich immer weit im Abstrafungsbereich. Ich habe eine kleine Excel-Tabelle gemacht, da habe ich zwischen 2009 und 2022 245.000 Euro erarbeitet, abgerechnet, aber nicht bekommen. Das ist schon größerer Kleinwagen, 40.000 Euro. Also bei mir ist die Entbudgetierung so, dass ich jetzt 15.000 Euro mehr Umsatz über die Kasse mache. Allerdings mehr arbeiten kann ich auch nicht. Ich kriege jetzt nur die Patienten bezahlt, die ich vorher halt nicht bekommen habe. Allerdings, wenn es jetzt so ist, wenn jetzt mal einer mit totalem Schnickschnack kommt, ärgere ich mich nicht mehr so sehr über den Schnickschnack, weil ich weiß, ich krieg's jetzt.
Und also bei uns ist tatsächlich schon das Problem, ich denke mir manchmal, klar, wenn man das wirklich so stringent handhabt wie du und so arbeitet, schafft man das irgendwie. Aber 100 Patienten, wie gesagt, sind am Tag, sind nicht schön. Und ich denke halt oft, ich meine, es gibt Patienten, die kommen irgendwie einmal im Quartal, zweimal im Quartal. Und wenn die richtig krank sind, können die von mir aus auch 10-mal kommen. Aber es gibt halt auch viele, die sind eben nicht richtig krank und kommen ja trotzdem irgendwie 10-mal. Blockst du solche Patienten auch irgendwie ab oder guckst du dir sie trotzdem an? Wie handhabt ihr das? Oder hast du sehr gute MFAs, die es irgendwie schaffen, sich da durchzusetzen?
Also abblocken, das Wort kann ich ein bisschen auseinanderfächern. Also ich habe keine Untertrennung zwischen Termin und Akutsprechstunde. Zu mir kann man immer kommen, wenn offen ist. Pro Stunde habe ich 4 Termine, 2 Impfungen, 2 Vorsorgen oder ein Gespräch. Alle Akutpatienten werden da oben gelegt. Wenn also mal eine Vorbereitung länger dauert bei einer Vorsorge oder eine U3, die Mutter nur 10 Minuten braucht, das Kind auszuziehen, dann habe ich vielleicht schon wieder 3 verklebte Augen behandelt. Die Kinder, wo die Eltern meinen, sie sind so krank, dass sie sie unbedingt vorstellen wollen, sollen mich nicht anrufen oder MFAs anrufen. Sie dürfen jederzeit kommen, setzen sich ins Wartezimmer und warten, bis sie dran sind. Wartezeit unbestimmt, aber ich habe noch nie eine Patientin weggeschickt, der pünktlich da war. Wenn es eben sehr voll ist, kann ich noch schneller reden. Ich komme aus Berlin.
Und wie lange warten Sie dann bei dir ungefähr?
Also im Winter kann es natürlich schon mal so sein, wenn du früh die Tür aufmachst, montags, und um 8 Uhr machst du auf und um 8.02 Uhr sind 22 Kinder drin, dann hast du schon mal die ersten 90 Minuten gewonnen. Ja. Aber ihr habt ja selbst schon gesagt, Kinder kommen viel mit Schnickschnack. Ich reduziere den Wert meiner Arbeit eigentlich so weit, dass ich sage, 90% der Kinder hätten von meiner Oma, die ihr Leben lang nur Möbel verkauft hat, genauso gut oder sogar noch besser betreut werden können, weil meine Oma war eine sehr liebe. Nein, für 5% der Kinder habe ich studiert und die anderen 5% der Kinder ist, wo ich mir Gedanken machen muss. Ja, also die meisten Kinder kommen, sie haben Husten, sie haben Schnupfen, sie haben Durchfall, Virusinfekte, die von alleine weggehen und in der Regel mit symptomatischer Behandlung gut zu führen sind.
Ich finde das ganz spannend, vor allem, dass du eben auch sagst, die können kommen, weil dadurch spart man sich wahrscheinlich telefonische Beratung, denke ich mal. Ne?
Weil ja, na klar, also bei mir gibt es quasi keine telefonische Beratung, weil vorne die MFA eine Anmeldung, schreibt die Anamnese rein. Die andere MFA, die bei mir im Zimmer ist, muss ja mit dokumentieren. Je nachdem, wer am meisten Zeit hat, dann liegt das Telefon. Und wenn ein Anruf kommt, ich sage immer, ein Telefonat über eine Minute ist Lebenszeitverschwendung. Wenn mir eine Mutter die Anamnese sagen will, was das Kind jetzt seit 3 Tagen hat und dann fragt, kann ich kommen? Natürlich kann sie kommen. Und ich kann mir nicht merken bei vielen Anrufen, wer hat nun wie viel Durchfall gehabt, weil die Mutter kommt dann am Ende und sagt, ich habe es ihm doch schon am Telefon gesagt. Das kann ich mir nicht merken. Deswegen einfach, haben Sie ein Problem, dann können Sie kommen. Wie lange sie warten müssen, weiß ich nicht. Und damit sind die Eltern hier zufrieden. Ich habe auch viel Beifang, sagen wir mal, aus Praxen, die ganz modern, Dr. Lipp, sie buchen sich einen Termin, sie haben keine Wartezeit, ja, Doktor on Demand. Dann haben die Praxen so und so viel Dr. Lipp Akutslots und die Akutsprechstunde geht bis 9.30 Uhr. Und wenn die Eltern um 10.30 Uhr ihr Kind aus der Kita abholen müssen, ist umme. Ja. Und die sind zufrieden, bei mir vorbeikommen zu können und sagen, ich bin ja spontan gekommen, dann warte ich auch mal ein bisschen länger. Mein Wartezimmer ist 45 Quadratmeter groß, dort Platz.
Und dann, wie werden denn die Termine für die Vorsorgen vergeben? Da rufen schon die Eltern an.
Ja, na klar. Also für die U3 rufen die an und ab U3 geht's da los. Der erste Impftermin, dann ist die U4.
Ja, ja.
Also bis zur U5 haben sie Folgetermine.
Ja.
Für die Impfung mit 11 Monaten wird auf die Terminkarte ein Stempel raufgemacht. Bitte rufen Sie uns an, wenn Ihr Kind 10 Monate alt ist. Also für die 11-Monats-Impfung müssen Sie wieder anrufen. Und dann sind ja die nächsten 4 Folgetermine schon wieder automatisch alle vier Wochen. Die kriegen es dann in der Praxis. Und für U7, U8, U9, also einen Anruf im Jahr geht. Wenn dann die Eltern fragen, ich brauche jetzt also die U7, dann wird gefragt, wann ist das Kind geboren? Und dann kriegen die Eltern einen Termin gesagt. Mhm. Und dann haben wir uns selbst so dressiert, dass wir die Eltern nicht fragen, möchten sie an dem Montag um 9.30 Uhr oder dienstags 11 Uhr? Weil die Frage möchten heißt schon wieder, die Eltern denken nach und klappt nicht. Wir sagen, ihr Termin ist Donnerstag 10.30 Uhr. Ich schreibe sie da ein. Und dann müssen die Eltern sehr schnell schreien, es geht nicht, sonst haben sie den Termin und keine weitere Wahl. Also so, hier passt mir nicht und da ist Reiten und da muss ich mit dem anderen Kind hin und her. So viel Zeit haben wir nicht am Telefon. Mhm.
Ich würde nochmal darauf zurückkommen, wir haben bei unserem letzten Podcast ja viel über die Digitalisierung gesprochen, über E-Rezept, was uns auch ziemlich viele Nerven gekostet hat in der Praxis. Wie ist das denn bei dir gelaufen? Also hat das jemand für dich mitgemacht? Wie sind deine Erfahrungen?
Na, jetzt wirst du vielleicht den Schreck kriegen. Also ich bezahle 2% Honorarstrafe und habe dafür eingekauft, keine nicht funktionierende Technik in der Praxis zu haben. Ich drucke weiter das Rezept auf Papier aus. In meinem Ärztehaus ist die Apotheke. Die Eltern müssen 30 bis 40 Schritte laufen, je nach Beinlänge, und geben das Rezept ab. Ich sehe keinen immanenten Vorteil, ein Rezept in irgendeine Cloud zu schicken. Klar könnten die Eltern in eine andere Apotheke gehen, aber meine Hausapotheke hat genau das Mittel vorrätig, was ich verschrieben habe. In einer anderen Praxis ist es vielleicht nicht da, da müssen die Eltern noch mehr hin und her gehen. Also ich sehe für mich und meine Arbeit keinen Vorteil eines E-Rezeptes. Und die elektronische AU, die kriegen von mir einen Ausdruck. Das hat 16 Jahre geklappt und klappt noch weitere 8 Jahre, bis ich in Rente gehe. Und ich meine, ich muss 2.000 Euro Strafe nur im Quartal dafür zahlen. Das ist ein totales Schnäppchen.
Und das zahlst du dann an wen? An die KV?
Ja, das buchen die sozusagen als Strafe von der Honorarzahlung ab.
Aha, das geht.
Wird das Honorar gekürzt.
Ja.
Aber ist doch super. Nur 2.000 Euro dafür, dass die ganze Technik funktioniert. Ja. Also, geht's doch gar nicht.
Ehrlich gesagt war mir nicht klar, dass das geht.
Doch, du hast keinen Zwang, das zu machen. Wenn du es nicht machst, kriegst du Honorarabzug. Und das ist doch dann ein Deal. Wie groß ist der Honorarabzug oder wie groß ist die Einbuße? Ja, ich sehe es ja schon beim Einlesen der Chipkarten, wenn dann hier ist Fehler 140. Am Donnerstag kommt ein Kind, Fehler 114, ich rufe in der Kasse an, 7 Minuten Warteschleife. Dann der erste Mitarbeiter, das kann ich Ihnen aus Datenschutzgründen nicht sagen. Ich verbinde Sie weiter. Nach 17 Minuten hatte ich die Auskunft des Kindes versichert.
Ja.
Oh, war das ein Erfolg?
Hast du so einen elektronischen Heilberufsausweis denn, diesen EHBA, oder hast du den dann auch gar nicht?
Wozu brauche ich den?
Nee, ich wusste nicht, ob man den anderen einfach noch bekommen kann. Also deswegen.
Nein, die musst du ja kaufen für 500 Euro. Ja.
Genau.
Und für 500 Euro kaufe ich doch nichts, um es in den Schrank zu legen.
Ja, ist in Ordnung. Ist sehr spannend.
Nein. Und die KV sagt natürlich, für den Bereitschaftsdienst sollen wir jetzt so einen haben, weil dann gibt es bei mir im Bereitschaftsdienst keine elektronische AU und einen Kinderkrankenschein. So what?
Ja, vor allem bei uns im Bereitschaftsdienst gibt es keine E-Rezepte.
Genau.
Und auch in der Uniklinik gibt es auch keine E-Rezepte. Wenn meine Tochter da in die Rheumasprechstunde geht, dann kriege ich immer noch einen Zettel in die Hand gedrückt. Also.
Naja, und wenn die Uniklinik es schafft, eine suffiziente Versorgung zu machen ohne E-Rezept, warum muss ich es jetzt in der Praxis haben?
Das stimmt. Eine
gute also Frage. Die Kunst des Weglassens auch auf allen Dingen, die uns das Arbeiten schwer machen.
Ich würde vielleicht jetzt nochmal auf das Buch eingehen, was du beschrieben hast. Also,
das wollte ich auch gerade sagen.
Genau, das ist ja 2024 jetzt erschienen und darin erwähnst du ja zum Beispiel auch, dass du, ich glaube Ende 2022, da gab es noch keine Endbudgetierung, da warst du wie immer über dem Budget und vielleicht, dass du da auch nochmal erzählst, wie du das so für dich damals gehandhabt hast. Das fand ich ganz spannend. Da bin ich auch drüber gestolpert. Es gibt ja diesen BVKJ in der Zeitschrift, gab es einen Beitrag über dich und genau, das hatte ich mir durchgelesen und das fand ich sehr, war so ein Statement.
Ihr habt ja im allerersten Podcast so ein bisschen BVKJ-Bashing gemacht, das hat mich geärgert, da können wir nachher nochmal drauf zurück. Auch zum Buch. Der Herbst 22 war ja durch eine RSV-Welle geprägt, wie wir sie noch nie erlebt haben. Die Kinder haben die Praxen überschwemmt. Wie gesagt, da hatte ich ja auch diesen einen Montag mit 147 Patienten. Also es war der blanke Horror. Mhm. Die Kinder waren krank und wir sind eigentlich nicht hinterhergekommen. So. Die Kliniken in Berlin hatten keine Betten für Kinder. Klammer auf, kleiner Einschub. Gestern hatte ich KV-Dienst. Auch die Charité hatte gestern mitten im Sommer kein Kinderbett und haben weit verlegt. Klammer zu. Also es gab keine Betten. So, die Kinder wurden verlegt ins Brandenburgische 100 Kilometer weit. Und ein Kind mit einer RSV-Infektion wieder 100 Kilometer weit zu fahren ist, das muss ich euch als Kollegen nicht sagen, also schlechter geht's nicht. Und dann habe ich irgendwann den Satz gesagt, na, irgendwann wird ein Kind sterben. So. Die Situation war unerträglich. Gleichzeitig war in der Praxis so viel zu tun, dass ich am 30. November 2022 mein Budget für das ganze Quartal ausgereizt hatte. Das hieß also, den ganzen Dezember arbeite ich für einen Bruchteil des Geldes. In Berlin kriegten wir damals, was wir über dem Budget waren, so zu 10-15% bezahlt. Also du siehst 6 Kinder und 1 kriegst du bezahlt. Und da ich in den letzten 7 Quartalen davor fast 100.000 Euro nicht bezahlt bekommen hatte, war ich so ein bisschen auch in dieser Situation bockig. Ein lieber Kollege von mir, Holger Röblitz, einer der besten Kinderallergologen, Pulmologen Berlins, der hatte das Wort End of Payday geprägt. Und das fand ich gut, dass ich sage, ich arbeite gerne in der Kinder- und Jugendmedizin, solange ich dafür bezahlt bin. Werde. Der Tankwart betankt Autos auch nur, wenn die Leute bezahlen. Ich schließe die Praxis zu. Am 1. Dezember wurde die Praxis geschlossen. Meine MFAs waren bezahlt. Die vagabundierten über alle Weihnachtsmärkte Berlins. Gut. Und ich habe dann aber gesagt, weil ich ja nicht still sitzen kann und doch so ein bisschen schlechtes Gewissen habe, ich biete mich den Rettungsstellen an, da mitzuarbeiten. Und dann bin ich in mein altes Stammhaus gegangen, habe gefragt, kann ich euch helfen? Dann geht in Deutschland natürlich die Bürokratie erstmal los. Ja, wir wissen ja nicht, und ob einer kann und wie ist die Versicherung und machen und ja, und ich meine, bin 15 Jahre gestandener Facharzt. Ich kann es vielleicht besser als der Assistenzarzt, der da jetzt 4, 5, 6, 7 Monate die Rettungsstelle rocken muss. Also bin ich dann ins Sana-Klinikum, habe einen Zugang für den Computer bekommen. Und als ich den ersten Tag da war, war eine junge Kollegin da, die betreute schon 7 Kinder, die Nacht über auf den Untersuchungsliegen der Rettungsstelle verbracht haben. Mit 6 übernächtigten Müttern. Als ich ankam, eine Mutter sagte mir so, können Sie mal beim Kind stehen bleiben? Ich muss jetzt unbedingt aufs Klo. Ja, also es war eine grauenhafte Situation. Es waren nicht Lambarene, aber dicht davor. Also die Struktur sollte zusammenbrechen. Dann bekam ich einen Anruf. Reporter vom RBB, ob sie mit mir sprechen können. Dann sage ich, geht jetzt nicht, ich bin hier in einem anderen Krankenhaus und arbeite. Das hat, da können wir nur ein Interview mit ihm mal sagen. Nee, wenn ich ja im Krankenhaus bin, geht nicht. Dann müssen wir schon ein Krankenhaus fragen. Dann sagen sie, aber können wir das Interview vor der Tür machen? Ja, vor der Tür ist nicht Krankenhaus. Das mache ich gerne. Und dann habe ich eben den Satz dem RBB gesagt, es wird ein Kind sterben, wir wissen nicht wann. Darauf haben die natürlich auch den Chefarzt des Krankenhauses nochmal interviewt, der gerade da sozusagen in der Corona Häuslichkeit saß, der konnte das natürlich nicht so auf sich sitzen lassen und sagte dann, ja, die Kinder wären schon versorgt, aber eben nicht wohnortnah. Gut. Ja, und die Situation war eben auch so, dass ich gedacht habe, sag mal, spinnt hier alle. Keiner traut sich zu sagen, wie schlecht die Situation ist. Und auch die Klinik sagt, nee, wir schaffen das ja alles. Sie haben es nicht geschafft. Es war grottig. Also habe ich gesagt, okay, wenn die Klinik meint, sie braucht mich nicht. Wir haben ja noch andere Kinderkliniken. Nächsten Oberarzt im St. Josef angerufen und da habe ich gefragt, Mensch, kann ich bei dir arbeiten? Komme Montag um 8. Sagte, ja, komm vorbei, Steffen. Ja, habe ich woanders gearbeitet. Dann die End-of-Payday-Methode habe ich dann im ersten Quartal 2023 auch durchgezogen. Am 28. Februar war das Budget voll. Dann haben wir noch die zweite Märzwoche gearbeitet. Da haben wir alle U3 und U4 reingepackt. Und dann hatten wir auch wieder 3 Wochen frei. Und zum 1. April 2023 wurde dann gesagt, okay, Kinderärzte, die euch entbudgetieren, wir haben es geschafft. Es war also sozusagen große Not und große Protestaktion, dass man eben wirklich zumacht. Wir Kinderärzte, und ihr sagtet ja auch im Podcast, wir sind so ein bisschen in der Ethikfalle. Ja. Die Kinder können ja nichts dafür, dass es so schlecht ist. Und wir müssen ja, ja, aber mit dieser Ethikfalle rechnen ja alle anderen. Rechnen Verwaltungsleiter der Krankenhäuser, Chefärzte, Krankenkassen, sonst wer. Es reicht in Deutschland nicht, wenn ein Kind am Brunnenrand hängt. Nein, es muss reinfallen. Dieses Einfall passierte in Berlin. Beim Kollegen im Februar kommt ein Kind Montag in die Praxis, ein 6-jähriges Kind, Husten, Schnupfen, Heiserkeit, Fieber, es wird untersucht, sieht aus wie ein banaler Infekt, Schuss ab nach Hause. Am Dienstag verschlechtert sich das Kind, kommt in die Krankenhausrettungsstelle, da war es ein bisschen kopös und doch sehr schlecht. Die Klinik meint, wir müssten es eigentlich stationär betreuen. In ganz Berlin gab es kein Kinderbett. Das Kind wurde dann verlegt ins Brandenburgische mit einem Krankentransport ohne Arzt, verschlechterte sich auf dem Transport weiter, kommt im peripheren Brandenburger Krankenhaus an, ist so schlecht, dass man sagt, es muss auf eine ITS. Dieses Krankenhaus hat keine ITS. Es wurde wieder mit einem Krankentransport nach Berlin zurückverlegt. Auf der Rückverlegung wurde es reanimationspflichtig. Nach 3 Stunden Reanimation war das Kind verstorben.
Mhm.
Was ich angesagt habe, ist passiert.
Ja, das beschreibst du in deinem Buch ja ziemlich eindrücklich, finde ich. Und ich muss dazu auch nochmal sagen, wenn du das so erzählst, jetzt mit diesem, das Kind wird nochmal wieder verlegt in das Krankenhaus und das Krankenhaus, erinnert mich das wirklich ein bisschen an meine letzten Jahre in der Klinik. Und ich habe da eigentlich immer gerne gearbeitet, aber der, ich sag mal, das Ende davon war auch, fand ich, sehr schwierig, weil eigentlich sah ich mich immer in der Nacht da immer stehen und habe eigentlich immer die kranken Kinder, die ich eigentlich gerne aufgenommen hätte, eigentlich war ich damit beschäftigt, damit zu telefonieren, in welches Krankenhaus ich dieses Kind verlegen kann. Und das, fand ich, hat es mir nachher auch echt leidig gemacht. Also da hatte man einfach keine Lust mehr zu, tatsächlich.
Und jetzt nochmal, denn, und dann hast du ja, also vieles, was du erzählst, steht ja auch in dem Buch. Also, und wie bist du dann konkret darauf gekommen? Also, jetzt schreibe ich das alles irgendwie auf. Also, hat dich jemand da animiert oder hast du gesagt, du schreibst jetzt einfach mal ein Buch?
Na, es war, ich bin dazu gekommen, wie die Jungfrau zum Kind. Mich rief der Riva Verlag an.
Ach so.
Herr Lüder, wir haben so viel von Ihnen in den Medien gehört und ich war im Berliner Zeitungsraum, ja, in vielen Zeitungen da gewesen. Wollen Sie nicht ein Buch schreiben? Ja, glaub, super. Mache ich. So. Dann hat man mir noch eine Ghostwriterin aus Hamburg an die Seite gestellt und dann habe ich häppchenweise Kapitel gemacht. Die hat sozusagen aus meinem Skelett, was ich vorbereitet habe, einen ganzen Körper gemacht und dann war das Buch im August 23 fertig. Dann hat aber der Verlag noch so ein bisschen gesagt, also hier die Zahlen und die Theorie ein bisschen kürzen und kann nicht noch was rein über Patientengeschichten. Dann sage ich, Patientengeschichten will ich eigentlich nicht machen. Meines Buches ist die Beschreibung der Problemlage. Beschreiben, warum ist die Situation so, wie sie ist und wie könnte man da rauskommen. Diese Patientengeschichten wollte ich eigentlich nicht. Aber Bücher müssen ja auch verkauft werden, also musste ich da noch was machen. Eigentlich sollte das Buch zur Herbstmesse 23 rauskommen, aber da sagte der Verlag, nee, in der Vorweihnachtszeit kauft keiner Katastrophenbücher. Da kauft man Rosamunde Pilcher, weil im November kauft auch keiner einen Abnehmratgeber. Also es sollte im Januar erscheinen. Dann wurde das ein bisschen hinausgeschoben. Da habe ich gesagt, schade eigentlich. Da kommt schon ein bisschen zu spät, weil alles, was ich in Problemlage 23 hatte, haben wir, oder 22 haben wir 23 und haben wir 24 auch. Wir haben in Berlin keine Klinikbetten.
Ja, das wäre auch. Und wie oft hat sich das Buch verkauft? Weißt du sowas überhaupt oder?
Ich hatte nach 4 Wochen mal nachgefragt, da waren 700 Bücher verkauft. Die Auflage war 5.000. Wie viel es jetzt ist, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ich habe einmal 2.500 € war mein Honorar. Also der Aufwand war viel größer als das, was man bekommen hat. Also da verdiene ich im Dienst mehr. Aber es hat mir schon Spaß gemacht.
Das ja, glaube ich. Und ich meine, vor allem da steht, das kann man so weglesen, finde ich. Und ich habe es auch tatsächlich jetzt nicht nur Kollegen empfohlen, auch Eltern, Müttern. Und ich meinte auch schon, eigentlich muss man, gut, wenn die Wartezeit lange ist, kann man das vielleicht sogar mal ins Wartezimmer auslegen, weil da steht so viel drin und auch so gut geschrieben, kurze Sätze, prägnant, auch gar nicht so emotional. Ich finde das super. Also das stellt schon die Thematik richtig gut da. Genau, und ich würde mir auch denken, jetzt ist ja in Berlin eine Fortbildungsveranstaltung, wo wir auch sind, auch auf so Fortbildungen. Müsste es eigentlich auch so einen Stand geben, gar nicht mal, dass man damit Geld verdient, sondern einfach, dass man es an den Mann bringt und diese, ja, also dieses Statement weiter vertritt, ne? Weil ich meine, dass du warst in den Zeitungen, du warst in der BVKJ-Zeitschrift, das Buch wurde geschrieben. Du hast für dich auch, finde ich, das richtig gut gelöst, aber irgendwie. Dann ploppt es, dann verpufft es so wieder in der Luft. Also ist ja jetzt, es hat sich ja eigentlich nichts geändert, würde ich mal sagen, oder?
Ja. Außer,
ja gut, die Endbudgetierung hat sich geändert, ja, aber vieles hat sich auch nicht geändert.
Ja, Deutschland ist ein großer Tanker, der nicht auf der Stelle wenden kann. Das ist leider so. Aber die Budgetierung ist ein Schritt. Der nächste Schritt ist vielleicht, dass wir als Kinderärzte auch eine Förderung bekommen, um zukünftig Kinderärzte in den Praxen ausbilden zu können, wie es für die Allgemeinmediziner gang und gäbe ist. Das ist der nächste Schritt. Und ich glaube, wenn wir mit diesem großen Tanker Schritt für Schritt gehen, dann kommen wir schon vorwärts. Aber ja, die Problemlage ist so groß, dass Gehen eigentlich nicht ausreicht.
Also und wir haben in Schleswig-Holstein aber schon die Möglichkeit auszubilden durch eine Förderung durch die KV. Habt ihr das in Berlin nicht? Also wir haben zwei Weiterbildungsassistentinnen in der Praxis und die werden von der KV mitfinanziert.
Die haben wir auch in Berlin und genau 16 Ausbildungsstellen. 16 Stellen werden gefördert. Und das ist natürlich zu wenig. Wenn bei mir jetzt jemand anfragt, Steffen, im nächsten Jahr im September würde ich gerne kommen, dann kann ich sagen, ja, schön, wir können einen Antrag stellen. Ja, wenn ich jetzt aber der Antragsteller Nummer 17 dann bin, dann bin ich der erste Verlierer. Die Weiterbildungsstellen für Hausärzte werden unbudgetiert vergeben. Also da könnte ich sozusagen einen nach dem anderen ausbilden.
Und okay, das, aber das ist
widersinnig.
Ja,
Hausärzte, Allgemeinmediziner zukünftig kann ich ausbilden. Und Kinderärzte in homöopathischer Dosis.
Aber das ist ja interessant, weil tatsächlich ist das bei uns so ein bisschen ins Leben gerufen dadurch, dass ja eigentlich in der neuen Weiterbildungsordnung, nach der wir jetzt ja gar nicht mehr unsere Weiterbildung gemacht haben, müssen die ja eigentlich in die Klinik, in die Praxis, Entschuldigung, also von der Klinik in die Praxis, weil da ist ja mit drin, die Vorsorgen müssen sie können, das muss ja alles abgezeichnet werden und das kriegst du in der Klinik ja gar nicht mit.
Ja, richtig, also das, aber wir haben das Problem, die Weiterbildungsordnung sagt, du musst es da machen. Aber wie es finanziert wird, ist nicht geklärt. Weiterbildungsordnung ist Ärztekammerrecht und Finanzierung ist KV-Recht. Und da haben wir zwei Gleise, die nicht parallel fahren.
Dann haben wir wirklich Glück gehabt hier in Schleswig-Holstein. Ja.
Nochmal eine kurze Frage. Und zwar, du sagst ja, du hast jetzt 2000 Scheine im Quartal. Und am Anfang hattest du ja auch in Anführungsstrichen nur 900, also was für uns normal ist, so 1000 bis 1100. IGEL-Leistungen, hast du sowas überhaupt auch mal angeboten? Ich meine, die Klientel ist wahrscheinlich nicht so da, aber oder würdest du das umsetzen, wenn jetzt auf einmal nur noch 1000 Scheine im Quartal wären?
Also was habe ich an IGEL-Leistung? Das ist die Amblyopie-Messung für Kinder, wo es nicht über selektiv geht, also ein Kind zum Beispiel Techniker-Krankenkasse. Oder wenn es ein 3-, 4-, 5-Jähriges ist, wo die Eltern das wollen. Aber ich habe Amblyopie-Messungen verkauft in 9 Jahren 180 Stück. Also das ist hier nicht sehr viel in dem Bereich. Reiseimpfungen dann noch in dem Bereich. Da bin ich ein bisschen mehr unterwegs. Ich habe viele Vietnamesen, die halt ins Heimatland zurückfahren. Die fragen nach japanischer Enzephalitis, die fragen Hepatitis nach. Also da bin ich fleißig dabei. Oder für meine afrikanischen Familien Gelbfieberimpfung oder Hepatitis oder Men-ACWY. So.
Und so ernährungsberatungstechnisch?
Dafür habe ich keine Zeit.
Gut.
Also, Sache habe ich keine Zeit.
Nee, ist gut.
Beziehungsweise würde das einer wollen. Ernährungsberatung ist ja nun nichts, wo wir eine Abrechnungsziffer haben. Eine Praxis muss 200 bis 250 Euro Umsatz die Stunde machen. Also wer sich ein Beratungsgespräch einkaufen will, müsste eigentlich hier so 100, 150 Euro bezahlen. Also das wäre der Preis, den man nehmen muss, wenn man ehrlich ist. Und das würde hier keiner bezahlen.
Ja, aber es ist spannend, dass du überhaupt, dass du diese Zahl mal nennst, finde ich gut.
Ja. Ja, meine Mama hat Mathematik unterrichtet, meine Tochter ist an der Mathe-Schule, mein Bruder ist Mathe-Professor. Irgendwie bin ich mit Zahlen groß.
Ja, super. Also genau, ich weiß nicht, Jessica, hast du irgendwie noch Fragen? Oder?
Ja, ich würde tatsächlich nochmal interessieren, so dieses, also ich habe wirklich auch mit großer Freude dein Buch gelesen. Ich glaube, ich habe das auch an einem Tag durchgelesen. Meine Kinder mal meinten, was machst du denn da? Weißt du, ich muss das jetzt hier zu Ende lesen. So als Resümee für dein Buch, was würdest du denn jetzt eigentlich vorschlagen? Ja, was müsste eigentlich besser gemacht werden, damit es besser läuft? Sowohl jetzt auch im Krankenhaus, als auch vielleicht in der Praxis. Du hast ja gehört, was wir so sagen. Also mich als junge, sage ich mal, Selbstständige beschäftigt natürlich schon viel, dass man für 10 Patientenkontakte im Quartal halt nur 1 bis 2 Mal Geld bekommt, was natürlich irgendwie so ein bisschen schwierig ist tatsächlich. Oder was würdest du noch sagen? Was muss eigentlich passieren, damit auch nicht nur junge Ärzte zur Weiterbildung in die Praxis kommen, sondern auch viel mehr noch wieder die Praxen übernehmen. Weil das wird ja, glaube ich, langfristig einfach ein Problem werden.
Also ich werde jetzt also Gesundheitsminister für die Kinder- und Jugendmedizin.
Genau, ja, sehr gut. Okay.
Also ich würde zuerst die Anzahl der Studienplätze drastisch erhöhen lassen. Ich weiß natürlich, das kann der Gesundheitsminister nicht machen. Wir brauchen 30% mehr Studierende, weil wir haben heute einen höheren Teilzeitanteil. Wir haben heute deutlich mehr Frauen, die Medizin studieren, die Kinder kriegen. Das machen nicht wir alten weißen Männer. Wir brauchen 30% mehr. Punkt. Wir brauchen gute Weiterbildungen in den Kliniken. Dass die Assistenzärzte nach 3-4 Monaten in den Rettungsstellen verheizt werden, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Mhm. Die brauchen einen Anleiter, die brauchen Rotationspläne, die müssen wissen, wann sie auf die Station gehen. Ich bin ausgebildet worden in einem Haus mit 2 Chefärzten, die sich nicht leiden konnten. Also die Rotation in die andere Abteilung war quasi schon Vaterlandsverrat. Das muss besser werden. Ja, wir müssen durchlässiger werden. Zwingend muss zur Facharztausbildung gehören, dass man 6 Monate in der Praxis macht. Das gilt nicht nur für Kinder- und Jugendärzte, das schadet dem Orthopäden oder Neurologen auch nicht. Selbst der Orthopäde, der nur das letzte Gelenk, was wir gar nicht kennen, operieren wollen, dem schadet es nichts, in der orthopädischen Praxis auch mal die Oma zu haben, die schon lange Rückenschmerzen hat. Also es erweitert den Horizont ungemein. Also 6 Monate Praxis ist Pflicht, die muss bezahlt werden. Und die muss bezahlt werden von Staat und den Kassen. Wenn wir gute Menschen haben wollen, die gut arbeiten sollen, muss das auch bezahlt werden. Der Referendar kriegt doch auch Geld, wenn er schon in der Schule unterrichtet. Mhm. Wenn es denn dann in die Praxis geht, muss Leistung bezahlt werden. Ja. Mhm. Wenn wir feststellen, es gibt zu viel Leistung, die abgefordert wird, die nicht sinnvoll ist, dann muss man so ehrlich sein und Leistung eben auch begrenzen. Ja, man kann nicht mit jedem Pickel am Po zum Arzt rennen. Das ist ein bisschen so wie Flatrate-Saufen. Wenn man sagt, trink, was du willst und zahl 20 Euro, dann säuft jeder für 40. Das geht am Ende. Das ist nicht zu bezahlen. Und entweder es wird bezahlt, wohin immer das Geld auch kommt, oder die Leistung muss reduziert werden. Wenn die Eltern mit nichts und gar nichts in die Rettungsstelle gehen oder sogar noch mit dem Krankentransport hinkommen, weil das Kind einmal erbrochen hat, dann wünschte ich mir, dass auf dem Formular der Arzt ein Kreuz machen muss, wo drauf steht, Transport medizinisch zwingend notwendig. Dann übernimmt es die Krankenkasse. Wenn der Arzt aber der Meinung ist, nee, das war jetzt nun wirklich gar nichts, dann müssen die Eltern 80% selber zahlen. Und jetzt kommt ja immer wieder die berühmte Ethikfalle, ja, dann könnten ja vielleicht Leute, die kein Geld haben, Leistung nicht in Anspruch nehmen und was könnte dann passieren? Also ich sehe es eigentlich so, dass gerade die, die ganz wenig Geld haben, die Heavy User in den Praxen sind. Mhm. Ja. Und irgendwo fängt Erziehung an und Erziehung geht übers Geld. Ja. Es wird weniger geraucht, wenn die Zigaretten teurer werden. Es wird weniger getrunken, wenn Alkohol teurer wird. Und es wird medizinisch unsinnvolle Leistung reduziert, wenn man eine Zuzahlung hat. Und ein Arzt kann ja immer irgendwo ein Kreuz machen, dass er sagt, okay, hier war es wirklich notwendig.
Das ist total spannend, weil tatsächlich das, was du sagst, habe ich mit einer Freundin diskutiert, die gar nicht sich überhaupt nicht auskennt in Medizin. Und mit der habe ich darüber gesprochen. Dann sagte sie zu mir, ja gut, das verstehe ich jetzt nicht. Dann kommen die zu dir zum 10. Mal und du kriegst kein Geld. Dafür sage ich, nee, dann sammelt man da 5 Minuten und man bekommt nichts. Und dann sagt sie, ja, dann müsste man das doch so machen, dass wenn die dann mehr als 3-mal kommen, dann müssen sie es selber bezahlen. Dann sagte ich, ja, das könnte man vielleicht so machen. Aber genau da sind wir in der ethischen Falle, zu sagen, ich will ja aber nichts übersehen. Ne, genau das, was du sagst, das Kind mit den Meningokokken, das hat man vielleicht einmal im Jahr, wenn überhaupt, oder 2-mal oder wie auch immer. Aber genau das finde ich ja, diese Gratwanderung. Ja, will ich denn, dass die Mutter aus Angst, sie müsste das bezahlen, damit dem Kind nicht kommt?
Dieses Risiko müssen wir gehen.
Ja, habe ich mir gedacht. Dieses Risiko
müssen wir gehen. Ist ja so, ich sage ja auch mal, ja. Wenn das Kind ins Sprechzimmer kommt und 3 Meter vor der Mutter reinläuft, ja, dann hat es keine schwere Erkrankung. Punkt aus. Ja, ein krankes Kind ist, wenn es 1, 2, 3, 4 Jahre alt ist, ist auf dem Arm der Mutter, es will sich nicht untersuchen lassen, das macht schon einen anderen Eindruck. Mhm. Also, wenn es eigentlich ein laufendes Kind 3 Meter vor der Mutter ist, müsste es eigentlich in die zweite Tür gehen, wo es gleich wieder rausläuft. Mhm. Ja, einfach nur durchgelaufen. Die Gefahr, etwas zu übersehen, ist extrem gering.
Ja, also ich Sag mal so, ich fand das bis hierhin super interessant und ich finde es das gut, dass du so klar bist und auch dich wirklich, ja, wirklich richtig äußerst und nicht so Larifari sprichst, wie wir vielleicht auch manchmal. Ja, das ist schon irgendwie cool. Ich meine, du hast die Erfahrung, du hast da wirklich auch viele Kinder, ob jetzt immer alle krank sind, aber du hast keine andere Wahl irgendwie. Und das finde ich, wird im Buch abgebildet und jetzt aber auch hier im Podcast. Und ich glaube nicht, also ich weiß, so, wir brauchen mehr solche Leute. Und vielleicht mit deiner Hilfe kommen wir vielleicht ja auch in die Richtung, dass wir einfach wirklich klarer reden und dadurch auch irgendwie wirtschaftlicher mal arbeiten und auch mal an uns selbst denken. Genau.
Okay, also der Berufsverband ist die einzig gute Interessenvertretung, die wir haben. Die ist so gut, wie wir sind. Wir müssen uns einbringen. Wir können uns wählen lassen. Ich bin in Berlin stellvertretender Landesverbandsvorsitzender. Ich bin da aktiv. Wir können nur Dinge umsetzen, die wir in die Hand nehmen. Und wir müssen dann auch einig sein. Stichwort jetzt Meningokokken-B-Impfung. Ja, es gibt genug Kollegen, die für 8 oder 9 Euro verimpfen. Und Stand jetzt können wir über eine Privatrechnung, die Eltern kriegen alles Geld wieder, 45 Euro nehmen. Dann gibt es genug Eltern, die sagen, können wir ja nicht machen und die armen Kinder, doch, wir müssen. Mhm. Ja, wir müssen standhaft bleiben und wir müssen dann auch an einem Strang ziehen. Und wenn wir uns im Berufsverband auf eine einheitliche Linie festlegen und dann auch da durchziehen, dann können wir ganz, ganz viel erreichen, weil ohne uns geht's nicht. Und wenn man das so sehen, dann geht's nur mit uns. Und deswegen singe ich das Lied für den Berufsverband, unsere Einigkeit macht stark, aber wir müssen auch alle mitarbeiten.
Ja. Ja, also finde ich gut. Das sind gute abschließende Worte. Vielleicht sind Jessica und ich ja auch bald dabei. Nicht, Jessica? Ja, wirklich. Genau.
Wurden tatsächlich schon angefragt, meine Kollegin und ich in der Praxis, aber das war zu einer Zeit, als wir die Praxis gerade neu übernommen haben. Und da habe ich tatsächlich gesagt, ich bin für sowas eigentlich immer zu haben, aber mit 3 Kindern zu Hause eine Praxis übernehmen, das muss erstmal dann laufen und dann kann man weiter gucken. Von daher, ja. Aber das sehe ich genauso, genau. Ja.
Ja, gut. Also ich würde jetzt einfach mal sagen, vielen Dank, Steffen, dass du das hier mit uns gemacht hast. Und ja, es hat total Spaß gebracht.
Vielleicht darf Steffen noch mal einen Satz zu seinen Workshops sagen. Ganz kurz, 1 Minute, weil ich fand das damals total toll. Machst du das denn immer noch?
Ja, nein. Also ich habe 13 Jahre lang den Praxis-Motivations-Workshop gemacht, Zielgruppe Klinikärzte. In diesem Jahr ist der Workshop in Schönheit gestorben. Ich hatte weniger Anmeldungen als Referenten. Da musste man sozusagen dann auch streichen. Da hat der BVKJ aber auch einen Anteil dran, weil keinerlei Werbung für die Veranstaltung gemacht worden ist. Und dann mache ich noch einen Freischwimmer-Workshop. Zielgruppe sind Kollegen, die sich gerade niedergelassen, entweder im nächsten Quartal oder ein halbes Quartal gearbeitet haben oder wie ihr, die 2, 3 Jahre dabei seid, die dann kommen wollen zum Optimieren der Abrechnung. Wo ist Regressgefahr? Wie kann man Praxis anders gestalten? Betriebsführung, IGL-Leistungen, BG-Abrechnungen. Den mache ich auch wieder, habe ich gemacht und da waren 13 oder 14 Kollegen da. Das hat ganz viel Spaß gemacht. Also ein Freischwimmer-Workshop und Sprung in die Praxis biete ich gerne an. Kann man jederzeit bei mir nachfragen.
Ja, super.
Immer im April und Mai eines Jahres.
Sehr gut. Dann vielen, vielen Dank dafür.
Bitteschön.
Ja, bis bald. Dann verabschieden wir uns jetzt hier erstmal. Gut, okay.
Viele Grüße nach Kiel.